es auch vielleicht für uns zu lernen ist, aus dem Umgang mit dem Alter. Wir steigen wieder so ein, dass ich Halbsätze sage und Sie sind gebeten, diese Sätze zu vervollständigen. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, nein, diesen Satz will ich nicht vervollständigen oder diese Frage möchte ich nicht, das geht natürlich. Bei einer Frage habe ich gezögert, ob ich sie nehmen soll. Sie werden es dann schon merken. Ja, wir beginnen mit dem Einstieg und dann gehen wir in Ihrer Biografie entlang. Ich bin geboren am
23. Oktober 1931
in
Wien. Siebter Bezirk, damals zugehörig zu St. Ulrich und die Pfarre hat damals die Steinermissionare geleitet.
Von meiner Kindheit in besonderer Erinnerung ist mir
das Pfarrleben. Wir haben unsere ganze Freizeit in der Pfarre verbracht.
Von meiner Mutter habe ich
meine Güte, leider nicht alles, aber viel. Also ich habe dort die Geduld gelernt, eine ungeheure Liebe zu den Mitmenschen und auch zu uns Kindern und vieles andere. Und sie hat uns in der schwersten Kriegszeit, wo es nichts zu essen gegeben hat, hat sie uns immer etwas auf den Tisch gestellt, was fortwährend wunderbar. Also ich habe von der Mutter sehr viel mitbekommen und verehre sie heute.
Mein Vater war für mich?
Ja, das war, er war Beamter im Rathaus, sehr korrekt. In der Art der Frömmigkeit, also weil wir natürlich so alle Gebote damals erfüllt, im Sonntag in die Messe gegangen, aber sehr korrekt und musikalisch, er hat sehr gut Geige gespielt.
Sie sind schon angeklungen, die Kirche erlebte ich in meiner Kindheit als?
Als eine frohe Jugendgemeinschaft. Ich darf vielleicht sagen, bis heuer das erste Mal nicht, weil die Organisatorin gestorben ist, aber wir haben uns die damalige Jugendgruppe, also aus den 40er Jahren, 50er Jahren, hat sich jedes Jahr im Advent getroffen und damals war, also das Alter war nicht begrenzt, aber es war ungefähr das Durchschnittsalter war 80 plus und 90 plus. Aber ein Zeichen, wie stark die Bindung damals war, dass sie bis heute eigentlich anhält. Obwohl viele gestorben sind natürlich in der Zwischenzeit.
Jetzt kommt die Frage, die Sie ausschließen können. Zum ersten Mal verliebt habe ich mich im Alter von...
Man muss nicht verstehen, was unter verliebt ist, ich meine, so hat das.
Im Kindergarten kann man sich schon verlieben.
Ich war nicht im Kindergarten. Ja, leider. Aber das eine kann ich vielleicht sagen, diese Jugend, wir haben einen Jugendkaplan gehabt, das war ein Vorarlberger. Und wir sind damals, auch bei den Lagern, schon gemischt gegangen, Mädchen und Burschen. Und das war also eine sehr gute Bindung, aber jetzt so eine persönliche Einzelbindung. Ja, ich habe sehr viel Mädchen in der Gruppe auch sehr gern gehabt und geschätzt. Aber in diesem Sinn, wie man das versteht, verliebt. Daher war das auch für mich sozusagen, wir kommen ja dann zum Ende des bösen Seminars, sozusagen nicht ein besonderer Abschied.
Beruflich, ich wollte immer was werden?
Priester.
Klare Antwort.
Schon ganz klein. Ja. Als Ministrant und ich habe zu Hause, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, ich habe am Sonntag zum Teil selbst Messe gefeiert zu Hause, also Messe gespielt. Und einmal hat mir der Kaplan sogar ministriert dabei. Gibt es das heute noch?
Ja, ich habe das auch gemacht.
Echt?
Ja.
Wir haben das auch gemacht. Aber mein Bruder ist jetzt im Priesterseminar.
Am liebsten halte ich mich auf am in.
In Gemeinschaft. In Gemeinschaft. Ich mag die Einsamkeit nicht, aber in Gemeinschaft. Und zwar auch in Gemeinschaft, die nicht immer dasselbe Meinung sein muss.
Älter werden, alt sein, ist für mich
ein Geschenk. Ich habe ein Buch geschrieben, Geschenkte Zeit, die Kunst, älter zu werden. Allerdings habe ich das mit 75 geschrieben und jetzt bin ich etwa 87. Heute will ich es ein bisschen anders schreiben. Aber ich werde trotzdem sehr viel eingeladen, über dieses Buch gesagt, darüber zu reden, was man aus dem Alter macht und machen kann.
Ja, Alter ist relativ. Also ich habe von Neil Breuning, dieser Jesuit, ist überliefert, der war 100, dass er gesagt hat, ja, die Jungen, die 80-Jährigen haben keine Ahnung.
Ja, 20 Jahre.
Ja. Freiheit bedeutet für mich.
Nur eine Herausforderung. Es ist schön, frei zu sein, aber also nicht immer. Es ist eine Bindung, die ist auch wertvoll.
Mutig bin ich, wenn.
Wenn ich angegriffen werde.
Ja. Gott ist für mich.
Alles.
Und jetzt die letzte Frage. Der Sinn des Lebens ist?
Zu erkennen, was mir Gott mitgegeben hat im Leben und einigermaßen was zu erfüllen und für andere da zu sein.
Ja, danke. Das war jetzt der Einstieg mit den spontanen Antworten. Jetzt versuchen wir entlang der Biografie ein wenig zu gehen. Wir haben jetzt gehört, 1931 in Wien geboren, in einer nicht ganz leichten Zeit, spätestens dann auch, wenn der Krieg dann begonnen hat. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen an die Kindheit?
Also zunächst einmal, wir sind vier Geschwister gewesen, ich bin der Jüngste, bin auch der Einzige, der noch lebt, die anderen sind gestorben, waren älter. Wir waren eine große Familie, was die Kinder anlangt, haben in einer winzigen Wohnung gelebt. Die Wohnung gab ein Zimmer und zwei Kabinette. Und wir haben geschlafen in dem Zimmer. Da wurden Betten am Abend aufgestellt. Aber dennoch waren Kollegen und Kolleginnen aus der Pfarre oft bei uns. Das ist auch etwas, was ich die Mutter bewundert hat. Und wir sind alle in der Wohnung zur Welt gekommen. Also, die Eltern haben alle erlebt, also wenn das Geschwister kommt, das ist interessant. Wir haben die Hebamme gekannt und wir haben die Familie begleitet. Und dann, wenn mein erster Eindruck war, also ist zu sagen, hinter der Pfarre St. Ulrich ist ein Frauenkloster Notre Dame de Sion und das war eine Schule. Und meine Schwester, die ja älter waren, waren dort in der Schule. Und ich bin dort vor der Schule zur Erstkommunion geführt worden. Nämlich das war damals möglich, eine Frühkommunion. Und zwar ganz allein, der Kaplan hat der Mutter gesagt, ich glaube, der Helmut, der versteht das schon, den Kirchenzettel. Und das war eine ungeheure Feier. Und das, also ich glaube, das ist deshalb wichtig, weil mir damit eine eucharistische Frömmigkeit geboten worden ist und ich sie angenommen habe. Wie es vielleicht sonst selten war. Weil vom Kindergarten geredet wurde. Ich war, obwohl es ein Kindergarten dort war, aber ich habe mich nicht gerissen. Aber mein Tagesablauf war so: die Mutter hat zunächst die anderen, die größeren Geschwister, also Frühstück bereitet und in die Schule geschickt. Und dann ist die Mutter jeden Tag in die 8 Uhr Messe gegangen. Und ich bin immer mitgegangen. Und mir war nie Fahrt dabei. Also mir war die Feier der Messe. Also das war einfach so begeistert und da bin ich auch sehr früh Ministrant gewesen. Und begeistert hat mich auch die Art der Liturgie und vor allem auch beispielhafte Priester. Das war in einer Pfarre, die gar nicht so groß war, war ein Pfarrer mit 3 Kaplänen. Und ich bin dann auch öfter nach St. Gabriel geführt worden. Das hat mich auch sehr beeindruckt in dieser Missionsgeist und so weiter. Also, so bin ich hineingekommen und dann in die Jungschaft. Allerdings kommt das jetzt vielleicht gleich zu gleicher Zeit, das war ja also 31 geboren und 38 war der sogenannte Anschluss. Nicht? Also, und mit 38 sind ja die kirchlichen Institutionen fast alle gesperrt worden. Die kirchlichen Schulen und die Jugendarbeit durfte nicht mehr in der Jugendarbeit sein, sondern in der Sakristei sozusagen. Und wir mussten ab dem 10. Lebensjahr mussten wir zum deutschen Jungvolk gehen. Das war die Vorstufe von der Hitlerjugend. Und am 10. Geburtstag war die an der Tür, also ab morgen bist du in dieser Gruppe so und so deutsches Jungvolk, T-Jot hat das geheißen. Wenn ich nicht hingegangen wäre, hätte mein Vater größte Schwierigkeiten in so einer Anstellung gehabt. Ich bin hingegangen und erstaunlich, aber das war nicht erstaunlich, sondern da haben wir uns ja wieder getroffen, da war eine ganze Reihe von den Vorbereitungen. Und wir haben eigentlich, das war natürlich ein bisschen auch ein Vorteil der damaligen besseren Führung, wir haben uns so durchgesetzt, dass zu Pfingsten war ein Lager angesetzt, ein Demutlager. Und da haben wir gesagt, da können wir nicht mitgehen, weil wir müssen ministrieren. Also das ist ein Zeichen des Bekenntnisses. Ne? Aber das hat natürlich die Jugendgruppe gestärkt und auch unsere Kirchlichkeit gestärkt. Also die Verteidigung. Ne? Es war nicht überall gleich, aber da war es, ist es natürlich um. Daher, wenn man heute sagt, jemand, der bei der AJ war, war ein Nazi, das ist natürlich ein Unsinn. Ich natürlich einige schon. Aber das war eine Verpflichtung und je mehr dabei waren, umso eher konnte man auch sozusagen das Ideologische ein bisschen verbessern und
ziehen. Ja, und erlaufen quasi im Zusammensein.
Ne? Ja. Und in der Schule, ich bin in der ersten Klasse, also das war 37, bin ich zu den Biaristen, 8. Bezirk. Da hat es eine katholische Privatschule gegeben von den Pilisten. Der Vater ist ein Unterrichter. Ne? Da bin ich in der ersten Klasse dort gewesen und in der zweiten Klasse ist die Schule gesperrt worden. Ne? Also 38 wurde die gesperrt und da bin ich dann in der Burgklasse gewesen. In der Burgklasse. Mhm. Also eine staatliche Gymnasium. Nein, nur noch eine Volksschule.
Ja, jetzt war ich aber quasi ein guter Schüler und hat in die Schule Freude gemacht.
Na, Schule macht eine nie immer Freude, aber ich war kein schlechter Schüler. Also. Auch mir eigentlich relativ leicht getan.
Lieblingsfächer oder Angstfächer?
Übrigens, das ist interessant. Gestern waren zwei junge Professorinnen aus dem Waser-Gymnasium. Ist das jemandem bekannt? Waser-Gymnasium. Dort habe ich nämlich maturiert dann später. Und die haben, glaube ich, 2021, glaube ich, ist 125 Jahre Jubiläum, also die Verkündung. Und auch ich habe da die letzten 3 Jahre dort gemacht und habe die Matura auch dort abgelegt. Und die waren gestern da und haben sozusagen prominente Absolventen des Waser-Gymnasiums interviewt für eine Festschrift, die dann anlässlich des Jubiläums war. Und ich war, habe zu den Prominenten gehört, aber einer, der vielleicht noch prominenter in der Öffentlichkeit ist, ist der Zulehner, der Professor Zulehner. Und darf ich das jetzt gleich sagen, das war interessant, dass in diesem Gymnasium, ein staatliches Gymnasium, obwohl wir den Rahmen des Schottengymnasiums waren, der es aufgebaut hat, aus unserem Gymnasium sind in jeder Klasse einige Priester geworden. Kannst du dir das nicht vorstellen? Einige. In meiner Klasse waren 3 katholische Priester und ein evangelischer Pfarrer. In der Klasse hinter mir waren 4, die Priester geworden sind. Und dann, einige Jahre später, war der Zulehner, der übrigens einen Bruder gehabt, der jünger war. Also in jeder Klasse einige Priester. Und das war eigentlich unglaublich. Ein Grund war, wer sehr früh dann gedacht hat, Theologie zu studieren, hat sich ein humanistisches Gymnasium ausgesucht. Das war einmal so ein Realgymnasium, hat also nicht nach deinem Wohl gehabt, aber erst ab der dritten Klasse hat kein Griechisch. Humanistisches Gymnasium hat Latein und Griechisch gehabt und wir bewusst haben, wir brauchen für Psychologiestudien Latein und Griechisch, die tätige Dinge. Auch ein Zeichen, wie früh sich damals Leute entschieden haben. Mit Fernen war nicht immer da bleiben.
Ja, das wollte ich jetzt eben gerade sagen. Das heißt, der berufliche Weg oder die Ausbildung, Studium, Beruf, das war eigentlich von früh an klar.
Das ist so. Das habe ich immer gewünscht und bin danach, also schnurstracks, nach der Matur ins Priesterseminar gegangen. Das war damals so die Ordnung, man musste ins Priesterseminar gehen. Und wenn man nicht eine besondere Schwierigkeit im Studium gehabt hat, war man in 5 Jahren fertig. Nicht? 10 Semester, Priesterseminar. Und ich bin sofort in ein Winterjahr, kann ich 22 Jahre und einigen Monaten Priester geworden. Da musste ich eine Dispens von Rom haben, weil damals die unterste Altersgrenze 24 Jahre war.
Die Firmung war schon zur rechten Zeit. Also jetzt die Erstkommunion war früher, die Priesterweihe war früher.
Die Firmung war in St. Stephan, also mit 12 Jahren, also im Krieg war das. Mhm. Aber darf ich diese Frage gleich erzählen? Also die Firmung war damals von außen gesehen furchtbar. Es war so, es war einmal nur die Bischöfe gefirmt und der Dom wurde mit so viel Firmen angestanden sind, gefüllt mit 5 Kreisen. Mhm. Dann hat ein Bischof eine kurze Rede gehalten und dann sind 5 Bischöfe gekommen und haben uns gesammelt. Am Pfingstsonntag bin ich überzeugt, dass kaum ein Firmling in einer Messe war, weil da war keine Messe dabei, sondern nur der Firmitus. Und die mussten draußen sich anstellen bei der Kirche und die Polizei hat den Zugang geregelt. Ich habe das nämlich nicht bei der Firmung selber auch erlebt, aber nicht so tragisch, aber ich war dann, soll ich schon weiter? Ich war 54, bin ich zum Priester geweiht worden, war dann 2 Jahre Kaplan in Baden bei Wien, war ein russisches Hauptquartier, da waren 20.000 Russen in Baden. Und 56 ist König, neuer Erzbischof, nach Nizza in Wien geworden. Und dem bin ich als Zeremoniär zugeteilt worden. Und als Zeremoniär war ich nicht bei den Firmen dabei. Wir haben einen Pfingstsonntag von 7 Uhr früh bis 1 Uhr Mittag ununterbrochen geführt. Also in dieser Form, da habe ich das erlebt. Aber wir haben dann sehr bald im nächsten Jahr haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann Eintrittskarten ausgegeben. Und das war dann immer eine Messe zu einer bestimmten Zeit, also 10, 11. Und dann die Führung, also da haben wir dann mitgesorgt, dass doch wenigstens so diese bei der Führung auch der Christi gefeiert wird. Aber Fortschritte, wenn die Firmenvorbereitung, die ich als Kaplan noch vorgenommen habe, hat darin bestanden, dass man den kleinen Katechismus auswendig lernen musste und abgefragt hat, aber sonst um Firmenhilfe und so weiter, das überhaupt nicht gegeben. Also das ist ja, das kommen wir vielleicht noch später. Die Fortschritte, die ist dann.
Ja, die nächste Frage ist so, überschrieben mit dem Begriff kirchliche Laufbahn, ich habe jetzt das Wort Karriere jetzt vermieden, in der offiziellen Fragestellung. Sind jetzt hier junge Leute, die vielleicht jetzt an diesen kirchlichen Begriffen und na, zeremoniär ist vielleicht auch verständlich gewesen, oder? Weiß jeder, was ein zeremoniär ist?
Ja, sozusagen Sekretär, aber mit, weißt du, der Kardinal hat damals einen Sekretär gehabt, das war der Dr. Denk, auch ein Priester. Und zeremoniär, wie der Name sagt, war eher für die kirchlichen Zeremonien, also
für die Liturgie. Assistenz praktisch in der Liturgie des Bischofs. Ja.
Die Vorbereitung auf die kirchlichen Feiern, weil der Bischof kommt und so.
Also 56 zeremoniär, also schon quasi im Zentrum der Kirche Wien tätig. Wie ist es dann weitergegangen?
Naja, das ist dann tragisch weitergegangen, insofern, ich war also 56, vielleicht die Frage, ich wollte Priester werden. Weil in der Schule fand man, wie wird man denn weibisch? Das weiß ich selber nicht. Oder? Das ist die Entscheidung des jeweiligen Erzbischofs, ne? Der einen dann in Ordnung vorschlägt. Kann man vielleicht noch dazu kommen. Dann. Aber ich wollte Priester werden, war dann beim Kardinal Zeremoniär und am 13. Februar 1960, ja, ist der Kardinal, wollte nach Agram fahren, da ist der Kardinal Stepinac, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, das war also ein Widerstandskardinal in Jugoslawien, in Jugoslawien. Der ist gestorben, war ein Studienkollege vom König in Rom und da wollten wir hinfahren und haben bei der Hinfahrt in einem Waldstück, es war so Februar, ungefähr das Wetter wie jetzt, war plötzlich Glatteis und da ist unser Chauffeur ins Schleudern gekommen und wir sind von einem Lastauto frontal gerammt worden. Ich bin dann aufgewacht, ich weiß vom Unfall nichts, ich bin aufgewacht in Varaždin. Das ist nicht nur also eine Musik, hier in Varaždin, im Spital aufgewacht. Neben mir ist der Kardinal König gelegen in einem Bett, in einem Zweizimmerbett. Und dann frage ich die Schwester, wo ist der Chauffeur? Und der dem gebrochenen Deutsch gesagt, der liegt schon im Sarg. Der war sofort tot. Aber für mich war das also natürlich die erste Begegnung mit dem Tod sozusagen. Übrigens, die Außenpresseagentur hat die erste Meldung gebracht, der Unfall hat stattgefunden, Kardinal hat überlebt, Chauffeur und Zeremoniär sind tot. Also ich bin damals schon für tot gestorben, war da nicht der Fall. Das hat für mich war es, das war das Ganze natürlich ein furchtbarer ein Unglück, vor allem die Familie des Chauffeurs. Für mich war das eine Weichenstellung, die mein ganzes Leben verändert hat. Ich bin dann 6 Monate im Spital gewesen. Bin dann, später konnte ich nur mit Krücken gehen. Und da hat der Kardinal dann richtig gesagt, jetzt können Sie mich bei den Zeremonien nicht begleiten. Mit Krücken. Ich schicke Sie nach Rom zum Studium. Ich habe vorher das theologische Doktorat gemacht, während meiner Zeit als Seminär, Landesherrin. Und sage ich, was mache ich in Rom, was studiere ich da? Na, studieren Sie Kirchenrecht, das kann man immer brauchen. Und es hat sich aber damals sozusagen der Gehorsam gelohnt. Ich bin 1960, also im Februar war der Unfall, im Herbst bin ich das erste Mal nach Rom gegangen. Habe ich der Anima gewohnt, bekannt die Anima ist das deutsche, also ein Pilgerhospiz, ein sehr altes und dort wohnen deutschsprachige Priester, die weiter studieren in Rom, eine besondere Studie. Habe ich dort gewohnt. Der Glücksfall war der, es war ja vor 2 Jahren vorher, ist dann das Jahr 23. gewählt worden. Und der hatte zum Schrecken der Kurie ein Konzil ausgerufen. Und das war gerade die Vorbereitung. Das hat dann 62 begonnen. Also. Und die haben damals junge Priester gesucht, die Schreiberdienste machen. Da habe ich sofort gemeldet. Und dann haben wir einen mehrwöchigen Kurs absolvieren müssen für lateinische Stenografie. Weil die Sprache davon sind wir ja lateinisch. Das war ein deutscher Professor, der hat uns da gedreht, hat die deutsche Einheitskurzschrift. Ich glaube, ihr könnt sie wahrscheinlich vielleicht eine Generation noch stenografieren überhaupt. Nicht mehr.
Glaube nicht mehr.
Und das war für mich das Glück, dass ich bei der ersten Session mit 40, 50 anderen jungen Priestern aus der ganzen Welt wirklich in den im Petersdom war und mitgeschrieben habe, Vormittag haben wir stenografiert, Nachmittag haben wir das in die Maschine getippt. Und das war natürlich für mich das Erlebnis, und verstehen Sie auch, was für mich das Konzil, also nicht nur vom Inhalt her, sondern von dieser persönlichen Erlebnis, also das Um und Auf ist, wo mich dann sehr viel bis heute, glaube ich, eingesetzt.
Da würde ich gerne später noch drauf kommen auf das Konzil, aber vielleicht gehen wir jetzt die Karriere weiter.
Ja, die Karriere war jetzt folgendermaßen. Die hat dann fast abgebrochen. Ich dann nach 3 Jahren, war ich mehr oder weniger fertig, nur die Dissertation musste ich noch fertig machen, komme zurück nach Wien und hat der Kardinal König mit mir kaum was anzufangen gewusst. Weil der Priestermarkt war damals nicht groß, es waren viele Priester. Dann hat er gesagt, gehen Sie in die Studentenseelsorge. Sag ich, da gibt es den brillanten Strobel, ich weiß nicht, ob ich das aus der Geschichte gehört, also der Ebenlacher Straße, die Hochschulgemeinde und der Strobel, war eine ungeheuer lebendige Gemeinde, wo sehr viel an die Politik gegangen ist. Sag ich, ich habe mit den Studenten keine besondere Beziehung, habe noch nicht unterrichtet, glaube ich, im Gymnasium oder was auch immer. Und in diesem Sommer, er war damals, der Dr. Dexinger war Sekretär beim Kardinal König und der war seinerzeit Kardinal in La Ardatea. Und in dem Sommer, wo diese Entscheidung zu fällen war, ist der Pfarrer von La Ardatea gestorben. Und der Dexinger hat gesagt, du reich um La ein, das ist der gute Pfarrer. Und ich habe es gemacht. Das war der Kardinal König, war nicht so recht, weil die Leute haben gesagt, jetzt schickt er den nach Rom zum Studium und jetzt wird er ein Anpfarrer, nicht? Obwohl bitte, Ladateier, eine Schulstab gewesen und einer meiner Vorgänger war der spätere Pius II. Der hat die Pfründe inne gehabt, ein Ersilber bekommen. Das habe ich aber ein Fenster gehabt mit seinen Wappen. Ob er wirklich in La war, weiß ich nicht, aber jedenfalls. Ja, mit meinen Freunden inne gehabt, seinerzeit, und ist dann später zum Pfarrer. Und daher habe ich dann bei Führungen in La, wir haben ein Fenster gehabt mit seinen Wappen, habe ich dann mit verhohlenem Stolzchen, das ist einer meiner Vorgänger, der ist dann ausgefallen. Also insofern war es eine berühmte Stadt, du bist ein großer Humanist, und da war ich, habe die Pfarre bekommen und war dann 6 Jahre Pfarrer in Landerteil. Und da war ich so glücklich, weil ich glaube, erstmal wollte ich immer Priester und damit Pfarrer werden, und nicht Bischof, habe ich nie daran gedacht. Auf der anderen Seite sage ich mir, es müsste jeder Bischof vorher Pfarrer gewesen sein. In den 6 Jahren, ich war da 6 Jahre Pfarrer und habe für mich selber ungeheuer viel gelernt, auch im Umgang mit den Leuten, mit der Kirche. Und jetzt ist es noch, du kommst später noch, oder?
Kann man jetzt Kontext des Konzils dann vielleicht
ja, machen? Ja, wenn jetzt das Jubiläum ist, das möchte ich schon ein bisschen ausführen, weil das bei den Beschreibungen des Jubiläums das viel zu wenig erwähnt wird. Ich bin bis 69 dort Pfarrer gewesen und 69 hat die Diözesansynode begonnen. Sie werden vielleicht jetzt lesen, es sind 50 Jahre Diözesansynode und die Vikariatsgründungen, die 3 Vikariate. Mir bei diesen Berichten kommt mir vieles zu kurz. Nämlich erstens einmal hat sich ja das angebahnt. Das war natürlich schon vorher, war dann die Bestrebung, also die Beschlüsse des Konzils in die Basis zu bringen. Und die Diözesansynode, die in den anderen Diözesen auch war, in unterschiedlichen, nicht im selben Jahr, aber gleich, war dazu also der Höhepunkt, wo das dann dekretiert werden sollte. Aber die Vorbereitung, bitte, und das möchte ich deshalb erwähnen, das habe ich noch in der Hand, es sind die Themen Mitbestimmung, die Räte, Liturgie, Ökumenismus, Kirche und Welt, da hat es so kleine Heftchen gegeben mit den Thesen. Und die sind in den kleinsten Pfarren draußen diskutiert worden. Nämlich das war deshalb hervorragend, also eine Vorbereitung, die unglaublich war. Und dann sind regionale gewählt worden, die dann Mitglieder des Diözesanbischofs waren. Aber der Herr war den Kreisen, der Basis, klar, was da kommt und warum es kommt und so weiter. Und vor allem war es dann so, 1969, die Kuh, da waren die Weinbacher, aber Generalbäcker und Moser war Kanzleidirektor. Und die haben sich aber mit dieser, die waren beide nicht vorher, und die haben sich mit dieser Entwicklung gar nicht so besonders beschäftigt, und das hat den Kardinal König aufgestoßen. Und der hat gesagt, die wechsle ich jetzt aus, weil sozusagen, es muss ja natürlich das Ordinariat, Generalvikar und Ordinariat, muss ich ja mit tun. Und hat dann im Herbst 1969, hat er den Erzbischof Jachim, also die ganze Geschichte Jachim, die wir jetzt zu bringen, also der war für den Bau zuständig, das wäre eigentlich der logische Nachfolger nach Inizio gewesen. Aber das war der König und das war eine politische Entscheidung. Den hat er zum Generalvikar gemacht und der Jachim hat gesagt, dann nehme ich mir den Kretzel als Kanzleidirektor, also der erste Kanzler, weil der war in der Vorwählerpraxis und hat in Rom Kirchenrecht studiert. Und so bin ich 1969 Kanzleidirektor geworden. Und das Konzil, wie so eine Diözesan-Synode eigentlich, hat der Kardinal König weitgehend dem Jachim überlassen, der das hervorragend geleitet hat. Und ich habe dann auch mitgetan, es gibt aber einen berühmten Vortrag von mir auf der Diözesan-Synode. Es ist damals ein Streit gewesen, wie weit ist die Mitwirkung der Laien möglich. Und da hat es eine große Spaltung gegeben. Der Erhard Busseck, der war also ganz jung damals, der hat gesagt, Demokratie auf allen Ebenen der Kirche muss es geben. Also überall müssen die Laien mitentscheiden. Und andere hat es gegeben, Renat Hess und wie der Weiler, Professor Weiler, die haben gesagt, das ist eine Sowjetisierung, ne? Also die Mitbestimmung. Und da war der Streit so groß, dass es notwendig war, das auseinanderzuhalten, also wie weit können Laien wirklich mitbestimmen, und das wurde nie übertragen, und das habe ich gehalten. Mit einem gewissen Erfolg jedenfalls sind von dort die Pfarrgemeinde war es vorher dann erstellt worden und vieles andere mehr, und auch die Vikariate.
Und dann sind Sie hängen geblieben in der Zentrale?
Naja, ich war dort, ich habe natürlich schon zum Kanzleidirektor, da bin ich hängen geblieben, ja. War dann kurze Zeit auch Nachfolger von Jachim als Generalvikar. Und dann bin ich wieder Weihbischof. Eines Tages nach dem Mittagessen ruft mich der Kardinal und sagt, jetzt habe ich den Kundner, ist ein Kundner bekannt, Weihbischof Kundner. Nämlich das ist so, ich so schade. Nämlich, das muss ich auch sagen, so wie das Südvikariat. Die Vikariate sind wohl rechtlich dekretiert worden auf der Diözesan-Synode. Aber die Vorbereitung in jedem dieser Dekanate, dieser Vikariate, hat es ein besonderes Leben gegeben. So wie im Nordvikariat, Groß-Rußbach, war das Zentrum damals der bäuerlichen Landjugend und des Bildungswesens dort. Also da war immer schon ein Zentrum. Und im Süden war der Kundner, also ein begnadeter Pfarrer, der sehr viel neues Leben auch mit den neuen, mit den neuen Rocker, die Papa und mit diesen neuen Bewegungen. Also da war ein besonderes Leben. Und sagte, jetzt werde ich nach Rom eingeben, den Kunden und sie zum Weihbischof. Und ich habe gesagt, man müsste jetzt aber den Norden auch eingeben, nicht? Nein, das ist nicht notwendig. Und auf diese Weise sind wir beide 1977 zum Weihbischof ernannt und geweiht worden.
Vielleicht ein kurzer Einschub, also die Diözese, Erzdiözese Wien ist recht groß und beschränkt sich nicht nur auf die Stadt Wien, sondern es ist im Norden und Süden Wiens ungefähr die Hälfte von Niederösterreich. Und ja, die Süden von Wien gehört zur Erzdiözese Wien und das wurde damals dann eben in drei Teile geteilt, in drei Vikariate. Vorher war das ein Ganzes und das war.
Ja, weil dann natürlich auch soziologisch völlig Der Norden war mehr bäuerlich, Wien war natürlich die Großstadt und der Süden hat zwei Teile gehabt. Das war zum Teil ein Industrieteil, also der südlich von Wien und dann die buckelige Welpe sozusagen, Kirchberg und diese Dinge. Das war eine sehr fromme Gegend. Deswegen, die war so fromm, dass der Erzbischof Jachl, was baut, Bischof, damals Sachsenbrunn, ein eigenes Haus als kleines Seminar für Studenten mit Gymnasium gegründet hat. Weil so viele Studenten gedacht haben, Priester zu werden, und die haben keine Möglichkeit, auf der Gymnasium zu besuchen, was keine Schulbusse gegeben hat. Also Sachsenbrunn ist auch eine Flucht dieses Aufbruchs gewesen.
Jetzt sind wir Weihbischof, 77.
77. Naja, dann in der Bischofskonferenz habe ich eine Menge Aufgaben gehabt. Eine nicht unwichtige war, die Schulagenten zu betreuen für ganz Österreich. Da war ich froh, dass ich dann in Lars, dort habe ich fast in allen Schultypen unterrichtet. Volksschule, Adelsschule, Adelsakademie. Ins Gymnasium durfte ich nicht gehen, weil da war ein älterer Professor, der gesagt hat, das ist mein Reo. Also da lasse ich niemanden hinein. Aber in der Adelsakademie war für mich sogar interessanter, weil die Adelsakademiker haben schon eine gewisse Berufsentscheidung. Die sind mir reifer vorgekommen als ein Gymnasiast, der ja dann also später noch viele Studenten. Und übrigens, man muss ein bisschen, das ist ja ganz gut, wenn Sie das selber hören, weil das, Sie werden gelesen haben, dass jetzt der Minister Fassmann einen Vorschlag gemacht hat, den Ethikunterricht für alle, die keinen Religionsunterricht haben. Ist Ihnen noch das gelesen? Bitte. Vor 20 Jahren, 1997, hat der Weihbischof Kretzel mit der Ministerin Gehrer, Unterrichtsministerin, das ausgehandelt. Das wollten wir damals, die Kirche wollte das, weil wir gesagt haben, es ist eine Versuchung, sich vom Religionsunterricht abzumelden. Statt dem Kretzel, Religionsunterricht oder Kaffeehaus. Und ich habe dann mit ihr ausgemacht, damit ich das wollte, ausmachen. Sie hat dann gesagt, naja, dann machen wir den Ethikunterricht für alle, die sich abgemeldet haben. Und ich sage, das ist eine Strafexpedition, das dürfen sie nicht machen, sondern für alle, die keinen Religionsunterricht haben, weil sie ausgetreten sind, weil sie nicht katholisch sind, weil sie einer anderen Religion angehören und so weiter. Und das ist dann nicht durchgedrungen, sondern es wurden einige Versuche gemacht, Schulversuche, in der Ethikgasse und in anderen. Mich ärgert, dass es heute jetzt auf einmal kommt, die Dinge, der Minister schlägt es vor, die Bischofskonferenz sagt dem gnädig zu. Übrigens, wie heißt in Salzburg der Katechet, ist ein Bucher. Der hat eine Arbeit geschrieben, vor zwei Jahren, über diesen Ethikunterricht bereits und hat geschrieben, also jetzt endlich ist die Bischofskonferenz auch so weit, dass sie sich dieser Frage stellt. Und ich habe gesagt, Herr Professor, ich schicke Ihnen jetzt die Durchschläge meiner Eingabe im Unterrichtsministerium von 1997 und in der Bischofskonferenz. Ja, das habe ich nicht gewusst. Und ich habe gedacht, Herr Professor, die Wissenschaftlichkeit scheint nicht ganz so präzise zu sein. Warum sage ich das jetzt? Weil wir in eigentlichen Fragen doch vorausgebracht haben. Dann war ich für die Ökumene mal zuständig. Auch im Ökumenischen Rat der Kirche war ich da drin. Das hat mir viel und auch praktisch, es hat seinerzeit in der Familie jeden Sonntag in der Früh eine ökumenische Morgenfeier gegeben. Was jetzt, wie heißt das jetzt? Das heißt, ja, in dem Hörfunk. Und das, jeden Sonntag war ein Thema, wo drei Vertreter von drei Kirchen zu einem theologischen Thema geredet haben. Und da war ein Gebet. Und da war ich oft dabei, und auf diese Weise habe ich die damaligen Spitzen der anderen Kirchen persönlich kennengelernt. Weil der jetzige, der in die Pension gegangen ist, oder in den Toren, der um 80 geworden ist, der war damals Pfarrer in Simmering, und ich erinnere mich, dass ich also dorthin gekommen bin, in seine Pfarre, und mit ihm sozusagen ausgemacht habe, was er sagt, was ich sage und so weiter. Auf diese Weise habe ich eine so persönliche Freundschaft mit ihm und seiner Gattin, mit dem Bischof Bünker und mit anderen. Das war für mich der Weg der Ökumene. Die Ökumene beginnt dort, wenn man die anderen kennenlernt und vor allem drauf kommt, was sie wirklich theologisch meinen. Wir haben in der Universität in den 50er Jahren immer nur von den Adversarien gehört, also zuerst die katholische Theologie und dann, was die alles nicht glauben oder anders denken. War natürlich furchtbar, 50er Jahre. Ne? Und auf diese Weise Ökumene habe ich zuständig, dann war ich für die Medien, war ich aber zeitlang zuständig, also das würde zu weit führen. Aber das habe ich gerne gemacht, und es war wichtig, dass die Bischofskonferenz diese Kontakte zu den anderen Kirchen, die Kontakte zur Welt, auch zu Medien, damals haben wir nebenbei eigene Treffen gegeben, das waren keine Pressekonferenzen zunächst, sondern Treffen, wo wir die Vertreter der anderen Medien eingeladen haben und mit ihnen sozusagen in einer freien Weise auch die Themen besprochen haben.
Eine kleine Ergänzung, Sie waren auch für Erwachsenenbildung zuständig, nicht nur für die Schulen, und in der Funktion auch lange Zeit Vorsitzender des Kuratoriums der theologischen Kurse und immer noch aufmerksamer, kritischer Beobachter der Entwicklungen.
Das ist gut, dass ich das so erwähne, nämlich, das hat mir sogar den Ruf eingebracht, in Deutschland hat es nämlich keine eigene Bücher für Erwachsenenbildung gegeben. Das hat mir sogar meine Einladung nach München in die Akademie gebracht, weil ich also sozusagen als Vertreter der Bischofskonferenz für Erwachsenenbildung, also das dort präsentiert wird.
Jetzt gehe ich zu dem Zeitpunkt, wo der Rücktritt von Kardinal König angenommen wurde. Also Bischof muss zum 75 Rücktritt einreichen und früher oder später wird er angenommen. Da sind Sie zum Diözesanadministrator gewählt worden, weil Sie die Diözese ja bestens gekannt haben. Viele haben sich erwartet damals, der neue Erzbischof von Wien wird Helmut Kretzen heißen.
Ich habe es nicht erwartet, mir auch nicht gewünscht. Manche haben dann gesagt, er war dann beleidigt, weil es nicht wahr ist. Also die kennen mich ganz falsch. Nämlich, ich habe König begleitet, eben etliche Jahre, 6 Jahre, und dann später als Kanzleidirektor natürlich in einer anderen Weise. Und habe gemerkt, was der für Fußstapfen hat, so groß. Und vor dem hätte ich mich gefürchtet. Allerdings dann, die Entscheidung, die dann gekommen ist. Also Administrator, Sie erleben das, das ist das, was in Guttenberg in Kärnten ist. Der damalige Nunzius namens Cecchini, das heißt übrigens Heckenschütze auf Deutsch. Der hat hunderte Leute befragt nach Namen, die möglich sind als Nachfolger des Kardinals. Ich glaube, er hat über 100 Namen bekommen. Und dann als Administrator habe ich am Schluss ein heißes Papier bekommen, das auch ganz wenige bekommen, wo Namen draufgestanden sind, die es wirklich werden konnten. Nicht? Also die, es waren 6 Namen da. Und ich habe damals, also ich war nicht drauf, so gekleidet, weil das hat mich nicht gekränkt, sogar beruhigt. Ich habe aber damals den Nunzius geschrieben. geschrieben, ich bitte, eine neue Liste zu machen. Ich glaube, dass diese genannten hier, also den Anforderungen, Sachverhalten könnte ich nicht entsprechen. Keine Antwort bekommen. Da ist übrigens Quen schon drauf gestanden auch. Und ich habe das gar nicht an Post. Das ist nichts für die Presse.
Ist jemand von der Presse?
Der hätte Erzbischof werden sollen. Ich habe nämlich ein deutscher Kardinal, hat mir dann, wie dann Kloa Erzbischof geworden ist, geschrieben, es haben wir geglaubt, das Ärgste verhindert zu haben. Wir, das war der Quen. Und das Wir, der Plural war, glaube ich, der Ratzinger, der Zweite. Und, aber es ist nicht besser geworden. Und dann ist es geworden, also das war für uns unbegreiflich. Aber er war, Klobo war natürlich bei der Freitag, bei uns war der Zweite, bekannt als ein marianischer, frommer Benediktiner. Also Benediktin ist sehr spät geworden und Marianisch war er sehr, natürlich war er auch bei den Liebe Mariens. Und dann hat er Maria Rockendorf wieder als Wallfahrtsort aufgebaut. Und Maria Rockendorf war jedes Monat am 13., ich glaube das ist heute noch, ist eine besondere Wallfahrt und da musste immer ein Bischof antreten dazu. Und da hat der Kardinal oder der Gruber auch einige polnische Bischöfe eingeladen. Der Machaski war einige Male da. Und Wojtyła war auch eingeladen, nur ist der Papst, also nicht mehr gekommen. Aber ich sage das nur deshalb, psychologisch war für den Papst ein frommer Marianischer. Bitte ein bisschen eine Kritik muss ich an den König, der König hat sich für seine Nachfolge überhaupt nicht gekümmert. Also hätte der Bischof Laszlo, ist ja gut genannt. Bischof Laszlo hat also mit wo großer Vehemenz seine Nachfolge damals betrieben. Vielleicht noch mit einigen Kistenbeinen, das weiß ich nicht. Und der Iwi, der dann sein Nachfolger war, war jedenfalls seine zwei, drei Kandidaten. Und der Iwi war der Zweite, der das gewann. König hat nichts gemacht. Er hat dann einmal, wie man ihn kritisiert, hat gesagt, ich wollte nicht Vorsehung spielen. Dass er auf diese Weise, weil er sich nicht eingeschaltet hat, indirekt oder direkt wenn Vorsehung gespielt hat.
Ja. Darf ich das ganz kurz zusammenfassen und Sie korrigieren mich, wenn ich das falsch gesagt habe. Das Zweite Vatikanische Konzil war also eine große Weichenstellung jetzt auch für die Kirche insgesamt. Der König war da ein Konzilsvater, der stark diese Beschlüsse auch geprägt hat, auch sehr ausgleichend gewirkt hat. Es waren aber Kompromissformulierungen notwendig, also es waren Polarisierungen am Konzil selber. Aber das Konzil hat quasi, am Konzil hat die Kirche sich selbst neu definiert und ihr Verhältnis zur Kirche, zu den anderen Kirchen, zu den Religionen neu bestimmt. Also da ist wirklich Wesentliches neu gesehen worden. Das wurde dann in Wien zum Beispiel in der Lysosan-Synode umgesetzt. Kardinal König war ein Bischof, der für das Konzil gestanden hat, der auch dieses, das gelebt hat, diesen Dialog mit der Welt, mit den Parteien in der Kirche. Und jetzt kommt eben plötzlich ein Mann, ich will jetzt nicht weiter über Kardinal Kohl reden, aber immer, es kommen Bischöfe und unter anderem auch Kardinal Kohl in Wien, der weder mit Abstand nicht das Format hat wie sein Vorgänger und auch eine andere kirchliche Linie, also jetzt grob gesprochen zurück hinter das Konzil vertritt. Und das war damals eine ganze Reihe von Bischöfen, der den Namen Quen genannt, der ist vielleicht auch bekannt, also als Weihbischof und später Bischof von St. Pölten. Und da wären wir jetzt bei dieser Frage, vielleicht können wir das noch kurz angehen. Was war es um dieses Konzil? Also, ich habe vorher gesagt, die Messe als Kind haben die natürlich, sie haben die geliebt und mitgefeiert, aber die waren natürlich in Latein. Das war eine andere Liturgie, als wir heute gewohnt sind. Ja, vielleicht diesen
ja und nein, natürlich war Wien, so kommt die Liturgie aus Wien voraus durch Pius Barsch. Ne? Und das ist die liturgische Bestrebung. Da war es ja Da hat es ja Bezint-Messen in Wien bei großen Anlässen gegeben, wo, wo der Nunzius, also dann nach uns und Rom, also ich war das noch jung, angezeigt hat. Also wir haben natürlich Bezint-Messen gehabt und haben den deutschen Schott gehabt und so weiter, aber grundsätzlich natürlich musste ich auch als Priester zunächst einmal das Evangelium Lateinisch dem lieben Gott vorlesen, als junger Kaplan, und dann erst Deutsch, also das war absurd, ne? Aber das ist dann schon. Aber liturgische Erneuerung, wobei der Konzil hat eine liturgische Erneuerung in die Wege geleitet, hat den Auftrag gegeben, dass alle sieben Sakramente sozusagen in der Liturgie neu überdacht werden sollen. Es hat dann zum Beispiel der Volkssalt war es keine Frucht des Konzils und auch mit der Muttersprache. Deshalb hat es geheißen, die Wortverkündigung ist in der Muttersprache zu halten. Und dann ist man draufgekommen, dass der Einsetzungsbericht eigentlich sozusagen ein Höhepunkt einer Wortverkündigung ist. Nicht? Die Wartung, wie wir früher gesagt haben. Nicht? Und dann hat es geheißen, warum nicht auch das Hochgebet? Also das war eine nachkonziliale Entwicklung, aber die Weichen wurden dort gestellt. Das glaube ich muss natürlich auch. König hat sicher eine wesentliche Rolle, vor allem auch mit dem Judenschema, mit dem. Das Judenschema stammt weitgehend von ihm und vom Prälaten Österreicher, der hat so geheißen. Ja, am Konzil des Judenschema. Also der Teil von dem, mit den anderen Religionen. Aber der eigentliche, die Triebfeder war damals der junge Ratzinger. Und das habe ich selber erlebt. Der hat in der Anima, in dem Kollegen, wo ich wohnt habe, war der alte Kardinal Frings aus Köln. Und damals war Köln sehr modern, muss ich betonen, weil es dann später ja umgekehrt war. Aber, und Ratzinger hat ihn beraten. Frings hat vorher in, ich weiß nicht, in der italienischen Stadt, nicht in Rom, sozusagen ein wegweisendes Referat gehalten für das Konzil zu Beginn. Und der Papst hat ihn dann belobt, gelobt und der Frings hat gesagt, bitte, das stammt nicht von mir, sondern das, also natürlich, der Text stammt von Ratzinger. Ratzinger hat übrigens mit dem König, Hans König, der Schweizer Theologen, damals in dem Kirchenbegriff völlig einer Meinung war, hat das Konzil weitgehend beeinflusst. Aber was mich dann also wirklich sehr negativ getroffen hat, König hat dann den Ratzinger mitgenommen nach Tübingen. Und Tübingen war dann in den 68er Jahren, waren diese Revolutionsjahre, also nicht nur nach außen, Freiheit, aber der Liebe oder Sexualität, sondern natürlich auch innerkirchlich. Und da hat Ratzinger Folgendes erlebt. Wenn er über das Mysterium der Kirche geredet hat, hat es eine starke, eine kleine, aber sehr laute Gruppe gegeben, die ausgepfiffen worden und sie ihn gemacht haben und so weiter. Und der sensible Ratzinger ist darauf geflüchtet nach Regensburg, weil das dort also eine geschützte Universität gewesen ist. Und 68 hat er bereits bei einem Studententreffen in Deutschland schon ziemlich kritische Worte über das Konzil gesagt. Und wenn man nachliest in mit dem Seebach oder mit dem Kleinen, die Geschichte war dermaßen. Ratzinger hat bei diesen Neuerungen sozusagen gehofft, dass sich das alles also innerkirchlich zu einer besonderen Erneuerung und Reinigung abspielt, hat aber nicht gedacht, dass ein so großes Ereignis natürlich außen, also verschiedene Kräfte aufwühlt und dieses Negative. Ein Beispiel, vielleicht habe ich das auch erzählt, weil das für mich meine Engagement auch wichtig war. Ich habe sehr viel publiziert über die Frage der Kommunion Zulassung für geschiedene Wiederverheiratete. Die Seite. Mein Hauptzeuge war im 71er Jahr Ratzinger bei der Tagung in München in der Akademie über dieses Thema. Also in ganz fortschrittlicher Weise gesagt, natürlich die Ehe ist unauflöslich, da stehen wir, sind auch einig mit der orthodoxen Kirche und so weiter. Aber er kann sich vorstellen, dass eine zweite Bindung, die eingegangen wurde, zu einer sittlichen Größe geworden ist, die man nicht mehr trennen kann, ohne ein neues Unrecht anzurichten. Versteht sich, was ich meine? Und da könnte der Pfarrer also auch entscheiden, dass die zu den Sakramenten gehen. Das war mein Argument, schlechthin. Sehr pastoral. Wie er dann später Präfekt der Glaubenskongregation war, haben die oberrheinischen Bischöfe das für ihre Diözesen sozusagen in eine Pastoralentscheidung ausgeweitet, nicht ausgeweitet, sondern dekretiert, dafür, dass sie kommen lassen, und dort habe ich gesagt, das ist nicht richtig. Und was besonders, das ist jetzt vielleicht, ihr wisst ja, dass es eine Schrift ist, von Kardinal Müller übrigens, nahe ausgegeben, was ich gesammelt hätte. Und ich habe natürlich sofort den Band gesucht, wo dieses Referat von München aus den 71er Jahren steht. Wörtlich abgedruckt, nur diese Konsequenz dafür, diese zweite Bildung, steht genau das Gegenteil drin, das steht drin. Das dürfte nicht sein. Ich habe in einem meiner Bücher, habe ich dann boshaft bemerkt, ich hätte von einem so großen Theologen eigentlich erwartet, welches eine Fußnote, warum das auf einmal nicht mehr der originale Text ist. Das ist eine Änderung als Papst, aber natürlich auch. Und da vielleicht, er hat in Regensburg diese Rede über dieses Mohammed-Zitat gehalten, ne? Was für die wieder, also bei den Muslimen, die große Aufregung gegeben hat. Da hat er dann einem Interviewer mal gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass ich, auch als Papst, wenn ich eine akademische Rede halte, dass das von den Medien politisch ausgelegt wird. Also muss ich sagen, dass ich schätze den Ratzinger, das ist ein hochintelligenter Mensch. Aber verstehen Sie, was da für eine Fehlhaltung ist? Als Papst muss ich dort diese Sachen natürlich nur umso mehr gewichten. Und das hat eigentlich ihn und auch ihre zu tun.
Ja, über das Thema Konzil könnten wir jetzt noch endlos reden, aber ich finde es sehr spannend, was Sie geschildert haben. Also Hans Küng Hans Küng und Ratzinger haben quasi gemeinsam das Konzil massiv geprägt, also wirklich vorgezeichnet. Hans Küng ist dann ein liberaler Theologe, hat ein Lehrverbot bekommen, schon vor Jahrzehnten, und da ist quasi auf die linke Seite abgedriftet.
Das wäre das bald der zweite, ja.
Und Ratzinger ist quasi diesen gleichen Weg gegangen, hat aber dann seit 68 sich distanziert vom Konzil und eigentlich dann vieles wirklich auch zurückgenommen, versucht zurückzunehmen. Und der Bischof Petzl hatte ein Buch geschrieben, Im Sprung gehemmt. Das ist vielleicht bekannt, was mir vom Konzil noch fehlt, was noch nicht umgesetzt ist. Und da ist halt auch in seinen Positionen wirklich auch quer frontal zu dem gestanden, was Ratzinger als perfekte Glaubenskonvention oder
Nachspruch. Der hat mich auch vorher, ich bin ja dann noch rund zitiert worden wegen dieses Buches, nicht? Und das Gespräch hat der Ratzinger geführt, obwohl ich glaube, das war die Vorladung von Rea und jemand anderem, von Rebecca, der Bischofskonvention, aber Rea hat eigentlich, das war. Das Gespräch war dann so freudig, dass ich da gesagt habe, unter anderem, also ich danke, dass ich hier so offen reden kann. Ich hoffe, ich kann auch weiter schreiben. Ich habe nämlich geglaubt, dass ich ein Schreibverbot bekommen habe, was ja einige bekommen haben. Also, aber natürlich schreibe ich was anderes. Und das habe ich, ich habe unvorsichtigerweise dann versprochen, dass ich dieses Buch nicht mehr neu auflege, dafür habe ich 5 Aufnahmen oder was. Aber dann ein anderes Buch schon, das ähnlich war. Aber habe ich daran gehalten. Aber das Bild, das darf ich vielleicht auch sagen, ich bin stolz, durch dieses Bild Im Sprung gehemmt, bin ich im ganzen deutschen Sprachraum bekannt geworden. Da hat aber eine große Tagung der Pastoraltheologen gegeben unter diesem Titel auch. Das Bild, und da muss ich vielleicht noch einmal zurück, mein Eindruck vom 1923. Das heißt, das habe ich, glaube ich, war das nicht im Rahmen der Theologischen Klosterinstitution, ja. Habe ich eine Eröffnungsrede, also im 62. Jahr zum Konzil, zitiert, und da kommt dieses Wort vor, vorsichtig, es kommt vor, kommt nicht vor. Er hat diese Rede italienisch konzipiert, wir haben es verstanden. Und da steht drin, also er wünscht sich nicht, dass das Konzil nur Altes wieder hervorbringt, ne? Sondern dass es einen Sprung vorwärts macht, um bald zu innanzi. Das ist auf Italienisch ein Tanzsprung. Das Bild ist doch köstlich. Ne? Und ich sage deshalb, das war Italienisch in der Vorlage, in der Aula, also in Petersdom, hat er Lateinisch geredet und das haben die Latinisten umgedreht. Da kommt der Sprung nicht mehr vor. Magno von Animo steht da drin. Also das ist interessant. Ne? Aber es gibt ein eigenes Buch, ein Büchlein über diese Entstehungsgeschichte. Aber das hat mich so beeindruckt. Und tatsächlich war dann das Hängnis Johannes Paul II. In einer... Mein letztes Buch, das habe ich ja geschrieben, die Kirche, die Lichter der Päpste. Ne? Und vor allem füllt er jetzt die 5 Päpste, mit denen habe ich ja sozusagen wirklich persönlich auch gehandelt. Und, so. Und Johannes Paul II. War der große Papst der Bullen. Der hat sich die Welt zur Bühne gemacht. Hat. Er war als Student Schauspieler, nämlich im Basel über das, und hat natürlich eine ungeheure Gabe gehabt, also die Massen anzusprechen. Und hat jahrelang unter dem autoritären Regime, unter dem kommunistischen Regime gewirkt und sich dagegen aufgelehnt. Und ich sage psychologisch, gegen ein autoritäres Regime sich aufzulehnen, hat oft die Folge, so ein bisschen die Methoden anzunehmen. Verstehen Sie jetzt? Daher konnte ich auch in dieser konzilialen, nachkonzilialen Zeit, also zum Beispiel in Polen, in der Kirche, durfte es keine anderen Meinungen geben oder Kritik oder das war alles. Man musste eine Linie vertreten, sonst hat man Schwäche gezeigt, dem Regime gegenüber. Nicht? Politisch natürlich hat der Kommunismus gefallen, weil das ist sein Verdienst, das Solidarność und mit dem. Aber kirchlich hat er natürlich eine Menge nicht weitergetan. Besonders hat der jetzige Papst betont, die Synodalität, das heißt die Mitverantwortung aller Bischöfe mit dem Papst, ist nie zum Ausdruck gekommen. Unter Johannes Paul II. Hatte Bischofssynoden, das war eine Erfindung des Paul VI. Nämlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren die meisten Teilnehmer so begeistert von dem Erlebnis, Gesamtkirchenarbeit zu erleben, dass sie gesagt haben, das müsste öfter sein. Ein Konzil kann man nicht öfter machen. Und dann war der Sechste dann das Institut der Bischofssynode erfunden. Das heißt, es werden nicht alle Bischöfe eingeladen, wie beim Konzil, sondern aus allen Bischofskonferenzen je einer, zwei je nach der Größe, und zwar je nach dem Fach, das dort behandelt wird, das Bischofssynode. Und die hat es also unter dem Johannes Paul II. Glaube ich mindestens 12 Jahre darüber gegeben. Und Tatsache war, dass bei diesen Synoden also immer Neuerungswünsche aus der ganzen Welt gekommen sind. Und das wurde dann sozusagen abgestimmt, wurde jeweils dem Papst gegeben und der hat dann ein postsynodales Schreiben verfasst. Ich habe Ostern geschrieben, dieses post-synodale Schreiben hätte man schon prä-synodal schreiben können. Es sind nämlich die Nachrichten, sind alle fast weg gewesen. Und eine besondere Sache war dann, wo man bietet, ob ich die Ebene so.
Ich hätte andere Themen auch. Aber meine Miete ist natürlich ein Stichwort, das vielleicht auch von
der Meine Miete vor allem, also wenn meine Miete ist ja viel zu. so wenig bekannt. Es gibt wunderbare Sachen über die Ehe an sich. Aber was natürlich der Wirkbaumgeschlag war, war der Schluss. Also die Gefängnisverhütung ist nur sittlich erlaubt. Also in natürlicher Weise, wenn man etwa die unfruchtbare Zeit der Frau dazu auslässt. Alles andere ist Sünde. Und damals haben 30 Bischofskonferenzen erweiternde Schreiben gegeben. Für uns, die österreichische Bischofin, die Maria Trost, das gemacht. Übrigens, jetzt muss ich ein bisschen sozusagen meine Kränkung zum Ausdruck bringen. Voriges Jahr war ein Bildungshaus Maria Trost, das ist bei Graz. Da haben die österreichischen Bischöfe die Maria Trost der Erklärung geschrieben. 68. Da war eine Tagung, Viert, Gwessel und die Dogmatikerin aus Graz. Also immer nicht schlecht. In der Kapitel ist kein einziges Wort darüber gestanden, obwohl wir das kritisch beleuchtet haben. Aber jetzt zurück zu dem, was ich sagen wollte. Es hat die 30 Bischöfe haben sich genötigt gefühlt und auch berechtigt, hier sozusagen zum besseren Verständnis, nämlich das Gewissen und die Gewissenentscheidung wieder stärker herauszuheben, wie es ja das Konzil wollte. 1980 war der Bischof in Rode unter dem Johannes Paul II. Zu dem Thema und er hat es festgeschrieben in der ersten Weise und keine Bischofskonferenz hat sich mehr gerührt. Und das mache ich den Bischöfen zu Vorwurf und das ist das, was der ganze der jetzige Papst Franziskus sagt, die Synodalität ist längst nicht durchgedrungen. Vielleicht, ich glaube, die Familiensynode jetzt unter ihm hat so einen Schritt vorwärts getan.
Ich möchte jetzt in der verbleibenden Zeit ganz kurz noch auf so Ihre jetzige Lebenssituation eingehen oder fragen. Wie sieht denn der Alltag eines 37-jährigen Bischofs aus?
Dass er sich schon schwer tut für Anziehen. Aber dass du dich allein schafft. Und sonst natürlich, ich habe bis voriges Jahr habe ich sogar noch offizielle kanonische Visitationen fortgeführt. Das letzte Mal war ich im 18. Bezirk in Währing. Vor zwei Jahren war ich im 17. Bezirk, also sozusagen mit der Jahreszahl. Aber jetzt im 19. mache ich nicht mehr, weil mich doch die Behinderung beim Gehen hier daran hindert. Aber sonst, ich werde sehr viel zu Vorträgen eingeladen, und zwar zu den verschiedensten Themen, Und sonst habe ich es natürlich ein bisschen ruhiger und verfolge allerdings beim Lesen weniger die theologischen Bücher, wo ich der Werbe gerade lese. Ich kenne es ein bisschen rein, und über jeden Gott. Gott lässt sich mit den Menschen ein oder was? Ich habe ihn zu Weihnachten gratuliert und dann hat er das Buch ausgelöst. Also wird sie sehen, bin auch mit dieser Reise noch bekannt. Also es ist sehr unterschiedlich. Manchmal helfe ich auch in den Pfarrern aus, allerdings, das sage ich, ich helfe nur in Pfarrern aus, wo im Presbyterium nicht viel Stiegen sind. Und ich predige jetzt sitzend, das habe ich vom Nuntius gelernt, der Nuntius war nämlich genauso gehbehindert, der hat mir wohl angefangen. Und das geht ganz gut und leider werde ich predigen dann ein bisschen länger, aber das kann ich nicht. Aber auf diese Weise, und das freut mich, dass sie mich sogar zur Firmung noch einladen. Jetzt sage ich dann immer, die Jugend wird sich sagen, jetzt kommt so ein alter Hatsch oder Bischof, also wir wollen junge Kirche. Ne? Und die sagen, das stimmt nicht, nämlich dass es Hatsch ist, nicht zu leugnen. Aber wenn er den Mund aufmacht, er hat erlaubte Stimmen und er redet doch sozusagen die Jugend noch ein bisschen an. Und dann sage ich etwas, was mit bei der besonderen Hilfe der Preisträger, welches ich überlegt habe, bei Firmenvorbereitungen. Meine Idee war, dass ich mir von den Firmlingen Briefe schreiben lasse, ob das rückgehört. Die Firmlinge, wo ich hinkomme, verlange ich, dass sie von jedem Firmling vorher einen handgeschriebenen, Brief bekomme. Und das ist für mich eine ungeheure Hilfe bei der Predigt, durch immer noch aktuell zu bleiben. Es gibt ein Büchlein übrigens, das können Sie sich besorgen. Glauben Sie an Gott, Herr Bischof, was Firmlinge Ihren Bischof fragen. Das war eine Firmung im 8. Bezirk, im 3. Feld, hat mir ein Buch geschrieben. Ich freue mich riesig auf die Firmung. Ob es Gott gibt, weiß ich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht, hat der Firmling geschrieben. Und dann kommt ein PS am Schluss, ein Postskriptum. Und Sie, Herr Bischof, glauben Sie an Gott? Und wenn ja, warum? Also so ehrlich sind die Briefe. Ich habe mir gedacht, ich hätte den Kardinal Nizza als Burg gefragt, ob er an Gott glaubt oder nicht. Aber ist er nicht einfach hervorragend? Und für mich ist Folgendes, nicht nur bei der Predigt, nämlich so markant aus, wie ohne Namensnennung, habe ich gesagt, ihr seid in einem Alter, wo ihr euch einen neuen Zugang zu Gott erarbeiten müsst. Es ist nicht so der Gott der Großeltern und der Eltern, sondern es ist eure Beziehung, nicht? Und einer schreibt, dass er da Probleme hat und fragt mich, ob ich an Gott glaube. Jetzt sage ich euch die Geschichte meines Glaubens und habe das kurz geschildert. Hätte ich sonst nicht machen können, nicht? Aber das geht ja wunderbar. Und wenn weniger sind, wenn es nicht zu viel sind, merke man sogar, wenn ich jetzt Zitate aus den Briefen, und wenn ich die dann führe, sei besiegt und heilig erst, und sage dann, du hast das so schön geschrieben und das und das und das. Also, das ist, das wirkt, da gehen die auf. Also, großartigerweise sage ich, das ist nicht logisch, das wirkt mehr als das eigene, das verstehen Sie jetzt nicht. Also, auf diese Weise bin ich auch wieder zu Firmungen eingeladen. Und heuer habe ich allerdings in einer Pfarre einen Firmling zurückgewiesen, weil der hat so empörend negativ über die Kirche geschrieben, dass ich gesagt habe, ich kann nicht Firmen. Aber das kommt sehr selten vor. Aber sonst, die Briefe sind tausende Briefe. Vielleicht macht niemand einmal eine Seminararbeit darüber. Weiterkommen. Das ist auch deshalb interessant, wenn es jetzt heißt, man soll zuhören. Nicht? Das war der Thema der Jugendsynode in Rom. Auf die Jugend hören und die wissen oft viel mehr. Bitte vorsichtig sein. Also es steht die Kritik, die drin steht. Warum ist der Gottesdienst so langweilig? Einer hat einmal geschrieben, warum ist er so schnarchlangweilig? Und dann fast überall steht drin, warum dürfen die Priester nicht heiraten und warum dürfen die Frauen nicht zum Priester geweiht werden. Das steht fast in jedem. Natürlich ist es auch übernommen von euch. Aber wenn man jetzt sagt, man soll auf die Jugend hören, muss man vorsichtig sein. Nicht? Also die gehen natürlich eine Linie vor, die nicht eben passt.
Diese Frage des einen Firmlings, der Bischof, glaubt Sie an Gott, die hatte ich auch noch vor. Als Kirchenmann, der auch quasi in der Öffentlichkeit steht und den Glauben vertritt, darf es da auch Glaubenszweifel geben? Gibt es die in Ihrer Gottesbeziehung?
Ja. Und wisst ihr, wir kommen die Zweifel manchmal beim Priviergebet bei den Psalmen. Wenn Gott als der große Rächer hingestellt wird, nicht? Der zerschlagen wird und sogar seinem Volk vorwirft, wenn sie die Völker nicht zerschlagen haben und so weiter. Das ist für mich ein Problem. Das heißt, ich weiß schon eine Lösung, aber natürlich, man müsste, glaube ich, diese Dinge doch auch kritischer noch beleuchten. Und vor allem aus der Zeit, ich meine, die Psalmen sind geschrieben in einer Zeit, wo dieses Volk Israel also völlig unterdrückt war und ständig im Krieg gelebt hat. Daher ist ihr Gott der Krieger, nicht? Weil er sie hilft. Und wenn sie nicht gesiegt haben, hat Gott sie verlassen. Aber das müsste man natürlich in der Vergütung nehmen. Und auf der anderen Seite, es ist ja gut, dass wir uns das alles nicht vorstellen können. Wenn Gott gerecht ist, aber barmherzig, was geschieht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mutter Teresa einen Supermörder oder einen Hitler und so weiter. Versteht sie? Wie ist das? Ein Brief hatte ein junger Bursch geschrieben. Ich glaube an die Barmherzigkeit der Gottes und daher nicht an die Höhle. Nicht uninteressant. Ne? Also das ist für mich schon Probleme.
Also ich frage,
eine Gerechtigkeit, was steht mit denen? Der Paul Besser hat aber gesagt, vielleicht werden die so annihiliert. Also das ist alles aus. Aber es ist immer gut, dass man darüber reden muss und auch erklären muss und den Weg zu Gott immer neu finden muss. Aber der Heinrich Heine hat geschrieben, also der war ein großer Atheist, aber war nicht in seinen letzten Monaten seines Lebens, mit dem Gott gerungen, den er eben vorher geleugnet hat. Ne? Und der schreibt unter anderem, man muss sich in der Krankheit nicht nur ausweinen, sondern auch auszweifeln. Ich glaube, das gehört dazu. Der Glaube ist nicht so etwas.
Die Zeit ist an sich schon sehr fortgeschritten, aber ich möchte trotzdem die Möglichkeit geben, vielleicht gibt es eine Frage, eine Nachfrage. Schaut jetzt nicht so dringend aus. Dann.
Doch,
ja.
Ich bin zwar drüber, aber was würden Sie gerne zu einem Menschen zwischen 20 und 30 Jahren sagen? Also mit 20, ich weiß nicht, wie weit interessiert an Glauben, an der Kirche überhaupt.
Ich glaube, ich würde mit ihm eher reden über die Beziehung zu Gott als über die Kirche. Und ich glaube, da ist die Jugend doch auch ansprechbar.
Ich glaube auch.
Und auch eine Lebensfrage, wenn die mich fragen, warum glaubst du an Gott, sage ich dann, wenn es keinen Gott gäbe, würde ich nicht leben. Wie ich wäre. Woher käme das, mein Leben? Und du auch bei der Taufe, das ist ein Zeichen, dass ihr Gott einen Menschen sozusagen neu geschaffen hat und dass er für uns feiert und nicht von der Erbsünde reden. Also, und zweitens, dann doch, ich glaube, bei der Jugend, die heute global denkt, bei der Bildungspredigt, sage ich manchmal, seid stolz, dass ihr zu einer globalen Kirche gehört. Die Kirche sozusagen war der erste Global Player, stimmt das? In der ganzen Welt. Und was wäre die Welt ohne Kirche? Bei allen Verfehlern, die sie gemacht hat, ne? Was wäre sie in der Wissenschaft, in der Kunst, im Sozialen und auch jetzt? Weil es ist ja gut, dass der Streit ist, was ist eigentlich christlich-sozial? Ne? Also ich glaube, über die soziale Ader mir kommt vor, dass ich in der Jugend, also diese soziale Arbeit sehr stark vertreten wird. Und wirklich ein Christusbild, ein Jesusbild hinstellen, was ich dem geringsten meiner Brüder getan habe, das hat er nie getan. Und dann, das müsste die Kirche auch nicht nur sagen und predigen, sondern auch vornehmen. Und das Große, gerade in meinen Betrachtung über das Alter, je älter man wird, umso näher kommt natürlich auf jeden Fall das Ende. Nicht? Und ich sage mal ganz gern, für mich kommt nicht das Ende so nahe, sondern ich komme der Vollendung nahe. Und ich glaube, das kann auch die Jugend ansprechen, alles Gute, das sie erlebt und sich euch ersehnt, ist jetzt bruchstückhaft, aber es gibt einmal etwas, wo das zusammengefasst wird und verewigt wird. Der Kahn hat einmal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Gute, das jetzt in der Welt geschaffen wird, auf einmal alles aus ist. Ne? Das wird verewigt und wird wieder sein wird, können wir uns nicht vorstellen. Aber das ist auch gut. Daher wagen ich auch die Theologie allzu viel darüber, nur die letzten Dinge zu sagen. Wir wissen nämlich sehr wenig darüber in Wahrheit. Sondern was man wecken muss, gerade auch bei alten Leuten, ist die Sehnsucht und die Neugier, wie das einmal alles sein wird. Ich glaube, das nimmt einen sogar ein Stück von der Angst vor dem Tod. Ich bin so neugierig, wie das einmal sein wird. Ganz anders, was wir uns das ausmalen können. Das ist kein Schlaraffenland. Und mit dem Wort der Schrift zu nehmen, es wird herrlich.
Ja, danke, das war jetzt ein großartiges Schlusswort. Aber ein Glaubenszeugnis, eine Hoffnungsaussage, die jetzt eben, natürlich aus Ihrer Perspektive als älterer Mensch formuliert ist, aber auch für uns auch gültig ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass Sie